Ja, also ich möchte das Thema, welche Allianzen bringen die Arbeit der Klasse voran, auf ein Beispiel, anhand eines Beispiels zeigen, an dem sich meiner Ansicht nach sehr viel, sicher nicht alles, aber sehr viel zu diesem Thema zeigt. Und zwar die Unteilbar-Demonstration im Oktober 2018, zu der fast eine Viertelmillion Menschen gekommen sind nach Berlin. Der erste Teil der Hauptlosung dieser Demonstration war für eine offene und freie Gesellschaft. Die Losung für eine offene Gesellschaft stammt von einem Karl Popper, Philosoph des Liberalismus, hat übrigens nichts mit offenen Grenzen zu tun, wird ja gern immer schnell geschlussfolgert, ist was völlig anderes. Also Grenzen und Gesellschaft ist ein Unterschied. Also es geht um eine offene Gesellschaft. Was heißt das? Also kann ich es nicht so lang ausführen, aber einfach mal bürgerliche Demokratie, und zwar gegen Faschismus und gegen Kommunismus, also auch gegen Diktatur des Proletariats und so weiter. Das sind alles keine offenen Gesellschaften. Also gleichermaßen ist also Totalitarismus-Theorie auch natürlich gleichermaßen gegen Faschismus und gegen Kommunismus. Einer der berühmtesten Anhänger heute dieser Philosophie ist ein George Soros, beliebtes Feindbild von Nazis, aber auch manchen anderen leider, der also auch typisch für diese für dieses Zwieschlächtige ist, also gegen Faschismus und gegen Kommunismus. Der hat Flüchtlinge unterstützt, zum Beispiel auch in den USA, wo er ansässig ist. Er hat aber ganz wüste konterrevolutionäre Aktivitäten in Osteuropa, ich glaube schon ab 70er Jahre, gemacht, hat Konterrevolution geholfen zu organisieren. Heute als Feindbild hat er eigentlich so Rothschild abgelöst, muss man sagen. Also dieses Feindbild ist sehr schädlich für uns, wenn das verbreitet wird. Das lautet so ungefähr, also das hat auch Orban verkündet, Soros hat eigenhändig die ganzen Flüchtlinge nach Europa geschickt, um uns eben alle kaputt zu machen. Also darum geht's nicht, sondern es geht darum, ich erwähne ihn deshalb, weil er eigentlich typisch ist für sozusagen das Weltbild der Initiatoren dieser Demonstration. Das ist erstmal eine andere Sache. Also dadurch hatte die bei manchen auch ein sehr negatives Bild. Das gab ein weiteres Problem. Ich habe das erst gar nicht verstanden, warum da Leute so drauf abfahren, dass da diese Organisation Adopt a Revolution, also das sind Leute, die überall die Revolution wollen, nur bei uns nicht. Die haben also in Syrien machen die da üble Dinge. Diese stehen also, die fangen mit dem Buchstaben A an. Die eigentliche, die sehr viel eigentlich gemacht hat für diese Demonstration, auch vorher schon große Demonstrationen gemacht hat und vor allem wirklich eben sehr humanitäre, gute Aktionen im Mittelmeer. Das ist die Seebrücke, die fängt leider mit S an. Steht auch nur einmal da, da sind die ganzen Seerettungsorganisationen dabei. Die sind wirklich bei der Demonstration aufgefallen. Dieses reaktionäre Adopt a Revolution hat man eigentlich, ich jedenfalls, nicht so bemerkt. Also das heißt, einfach vielleicht aus Dummheit oder Absicht, weiß ich nicht, also allein diese inhaltslose Aufzählung, nur noch Alphabet, hat sofort wohl bei vielen Menschen einen falschen Eindruck erweckt. Also das ist nicht die Realität, die sich da dargestellt hat. Ich sag nur mal, welche Probleme das im Vorfeld gab und auch Demagogen irgendwo Gelegenheit hat, gegen diese Demonstration irgendwie vorzugehen. Die Demonstration also war tatsächlich nur Verteidigung der bürgerlichen Demokratie, allerdings natürlich nicht jetzt gleichzeitig gegen Faschismus und Kommunismus, sondern es ging um eine konkrete Sache, es ging um die Vorgänge von Chemnitz. Also es hatte natürlich weitgehend eine antifaschistische Stoßrichtung. Natürlich sind viele auch rumgelaufen, die einfach offene Gesellschaft wollten und so und da sich nicht spezifiziert haben, aber es war im Bewusstsein, also man hat gemerkt, dass es der ganz großen Mehrheit dort wirklich darum ging, gegen den braunen Mob einfach mal was zu machen. Das war auch so, was man ganz oft gehört hat, auch hinterher noch, wir sind viele. Wir sind auf der Demo, wir haben endlich mal gezeigt, wir sind viele. Wir müssen uns nicht an jeder Straßenecke hier diesen Scheiß anhören und diese Hetze. Wir sind viele. Wir haben das jetzt endlich mal gezeigt. Wir wollen das nicht. Also das war eigentlich so der ganz einfache Inhalt der Massen dort. Also auch nicht viel mehr, aber eben dieses war tatsächlich so ein Konsens dort. Also das heißt geistige Hegemonie gegen diese faschistische Hetze, Verteidigung humanistischer Werte, eben gerade auch die Seenotrettung, die ist ja das große Thema für Menschen, die das, also diese Brutalität und so weiter, diese faschistische einfach, die das nicht aushalten. Also wie gesagt, eine Reaktion auf die Ereignisse von Chemnitz. Also eine sehr eigentlich erstmal sehr wenig, aber andererseits auch sehr viel. Ich hoffe, ich habe das mal gezeigt. Also die Widersprüchlichkeit dieser Sache und einerseits sehr eigentlich gar nicht so viel Inhalt, aber gleichzeitig für viele eine sehr große Sache dann. Was ist das eigentlich für eine Bewegung? Wie kann man die kennzeichnen? Dazu hat Lenin mal was gesagt, so viel hat sich da inzwischen nicht geändert. Dazu den politischen Besonderheiten des Imperialismus, die Reaktion auf der ganzen Linie sowie die Verstärkung der nationalen Unterdrückung in Verbindung mit dem Druck der Finanzoligarchie und mit der Beseitigung der freien Konkurrenz gehören, so tritt mit Beginn des 20. Jahrhunderts in fast allen imperialistischen Ländern eine kleinbürgerlich-demokratische Opposition gegen den Imperialismus auf. Also soweit Lenin. Die Frage ist jetzt, hatte jetzt diese Demonstration einen Nutzen für die Arbeiterklasse und wenn ja, welchen? Also ich meine, sie hatte sogar mehrere nützliche Aspekte für die Arbeiterklasse. Das eine ist, wir müssen uns ja, also wir sehen ja, dass ein verstärkter faschistischer Angriff irgendwo droht, dass immer weitere Vorbereitungsetappen da sich ankündigen und erzeigen. Das ist eben nicht nur dieser faschistische Mob, in der noch oft die CSU vergessen wird und die Einsprengsel in der CDU von, die auch dazu gehören dann, also nicht die Gesamt-CDU, aber eben einige Gruppen und also einzelne Personen. Und dann die staatlichen Maßnahmen, die werden eben dann auch weitgehend vergessen, die wirklich täglich immer wieder Demokratie abschneiden, die täglich immer wieder den Kampf erschweren, ob jetzt Polizeigesetz oder so dieses bayerische Integrationsgesetz, diese ganzen Abschiebungsschätze, die immer weiter verschärft werden und so weiter. Also es ist eine ganze Latte, was da jeden Tag eigentlich auf uns zukommt. Faschismus ist eine Option des Monopolkapitals. Also sie müssen ja nicht faschistisch sein, aber es ist eine Option. Und je näher die Kriegsgefahr rückt, also die zwischenimperialistischen Widersprüche, da hat Jörg drüber gesprochen, am Donnerstag, da sind wir gestern wieder drauf gekommen, der Günther, bevor wir zu Ende waren, hat ja nochmal ganz eindringlich darauf hingewiesen, wie sehr die Kriegsgefahr uns eigentlich beschäftigen muss. Und je näher die rückt, umso mehr rückt auch die Option des Faschismus näher. Zumal, wenn wir noch die besondere Aggressivität und besondere Rückständigkeit des deutschen Imperialismus in Rechnung stellen, also die ganzen, haben wir erst gestern darüber gesprochen, bürgerliche Revolution nicht vollendet, also diese reaktionären Traditionen, die es nochmal besonders leicht machen, also hier eine Wiedererrichtung des der faschistischen Diktatur. So, jetzt muss man sagen, Kampf gegen den Hauptfeind ist auch Kampf gegen den Faschismus, und zwar völlig unabhängig vom Bewusstsein der Menschen. Da haben natürlich viele, viele Menschen teilgenommen, die, wenn du so fragen würdest, wer ist denn jetzt die Hauptkriegsgefahr, wer ist denn jetzt der Hauptfeind sozusagen der Menschheit, die würden sagen, die USA. Die aber objektiv dann, also bei dieser unteilbaren Demonstration, gegen eine Option des deutschen Imperialismus marschiert sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der antifaschistischer Kampf eigentlich Kampf für den Frieden ist. Das muss man echt klar machen. Also, dass man den auch in dem Sinne zu unterstützen hat, also das Bewusstsein haben muss, dass man da, egal was die Menschen denken, die da mitmarschieren, das Kampf für den Frieden und gegen den Hauptfeind im eigenen Land ist. Das ist also der eine Nutzen für die Arbeiterklasse. Ein weiterer Nutzen ist, da geht es um den Kampf um Demokratie. Was ist eigentlich, ist der Kampf um Demokratie überhaupt von Nutzen für die Arbeiterklasse? Geht ja jetzt erstmal um die bürgerliche Demokratie. Hat es überhaupt einen Sinn? Außerdem, dass man vielleicht es schafft, den Faschismus noch ein Stück zurückzudrängen, gibt es noch einen Nutzen sozusagen unmittelbar für die Revolution, für den Sturz des Kapitalismus. Das ist die Frage, die man sich auch stellen muss. Da müssen wir auch das Rad nicht neu erfinden, weil da hat auch Lenin schon sehr Wichtiges dazu gesagt. Die Marxisten wissen, dass die Demokratie die Klassenunterdrückung nicht beseitigt, sondern lediglich den Klassenkampf reiner, breiter, offener, schärfer gestaltet. Und das ist es, was wir brauchen. Je demokratischer die Staatsordnung, umso klarer ist es den Arbeitern, dass die Wurzel des Übels der Kapitalismus ist und nicht die Rechtlosigkeit. Ich möchte mal dazu zwei Beispiele bringen. Einmal so das ganz einfache Beispiel, nehmen wir mal an, wir wollen Versammlungsräume, aber es ist uns sowieso verboten, uns zu versammeln. Dann müssen wir uns in irgendwelchen Wohnzimmern oder Kellerlöchern versammeln. Also wir können uns eigentlich nicht so richtig treffen, wir können nichts ankündigen und so weiter. Wir müssen dann gegen dieses Verbot kämpfen. Und die Ursache, dass wir keine Versammlung machen können, ist dieses, oder dass das erschwert ist, ist dieses Versammlungsverbot. Wenn wir das erkämpft haben, dass dieses Verbot weg ist, dann wird uns vielleicht kein Versammlungsraum gegeben. Das liegt dann an den Besitzverhältnissen, also an den Eigentumsverhältnissen. Weil die Bourgeoisie nicht will, dass wir uns versammeln, kann sie einfach uns die Räume nicht geben. Oder so teuer machen, dass wir nicht zahlen können oder wie auch immer. Das andere Beispiel ist das, was Günther gestern erzählt hat von dem Fall des Leiharbeiters, der sich da gewehrt hat. Da ist jetzt ein Gerichtsurteil, dass er tatsächlich Recht bekommen hat, dass er sich gegen die faschistische Hetze im Betrieb wehren darf und dass diese Entlassung ungerechtfertigt war. Gut, jetzt nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, also die sehen wir mal ab von dem Juristischen, also nehmen wir mal an, er arbeitet da jetzt weiter, dann wird ihm natürlich oder auch anderen viel klarer, dass ja jetzt er nicht frei ist, ja, dass da ja nur ganz andere Sachen kommen, die Ausbeutung, sein Los als Leiharbeiter oder überhaupt das Los als Lohnarbeiter. Also das wird klarer, das heißt, er ist diese Bürde erstmal los sozusagen, da ist was erkämpft worden, da ist mehr Freiheit für die Arbeiter da, dass also die faschistische Hetze im Betrieb nicht mehr sein darf. Und damit ist etwas, was vor dieser Erkenntnis steht, dass es eigentlich der Kapitalismus ist, ist dann mal weg. Also er rückt diesem Feind, dem Kapital, ein Stück näher. Das ist eigentlich immer wieder der Effekt des demokratischen Kampfes. Man rückt direkt dem Kapital näher. Man erkennt also, es ist nicht die Rechtlosigkeit, es ist nicht, weiß ich, die Nazis oder so, es ist einfach die kapitalistische Ausbeutung, die unser Elend verursacht und die weg muss. Wir haben dann, ich wollte noch eins sagen, weil ich meine auch, dass die Debatte um Enteignung, also die ja jetzt in Berlin große Wellen schlägt, aber auch sonst, dass diese Debatte, glaube ich, ein Ergebnis eines auch mit dieser Demonstration zusammenhängenden kleinen demokratischen Aufschwungs ist. Da ist es irgendwo klar, dass man weitergehen will, dass man sagt, gut, wir sind viele, und dann auch näher an die Frage rankommt, ja, warum haben wir Angst, dass wir aus unseren Wohnungen fliegen, warum beherrscht uns das so und so weiter, und dann solche Fragen wie Enteignung einfach aufs Tapet kommen. Ist nicht die Frage jetzt, ob das wissenschaftlich überhaupt begründbar ist, ob das gesetzlich begründbar ist und so weiter. Liest man ja viel Zeugs, das ist völlig wurscht, aber es ist einfach, dass das gedacht wird, dass irgendwo der Punkt ist, ja, wir können an das Kapital ran, wir können an das Eigentum ran. Das Eigentum ist nicht heilig, das Eigentum schützt uns nicht und so, sondern dieser Staat schützt das Eigentum. Also das heißt, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Unteilbar-Demonstration ein Stück mit verursacht hat, dass diese Also diese wirklich Begeisterung über die Enteignungsforderung, die habe ich also miterlebt in Berlin, oder dieser Jubel über, wie das da auf dem Podium gesagt wurde bei der Demonstration, das wirklich auch also einen kleinen demokratischen Aufschwung zeigt irgendwo. Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Hauptlosung von und halber, das ist Solidarität statt Ausgrenzung. Also das ist Richtung gegen Rassismus, Solidarität mit Flüchtlingen. Die Frage, warum sind eigentlich diese, warum ist diese kleinbürgerliche Opposition da dafür? Fragen wir mal, wer das ist, der da so, also diese Sachen sozusagen anleiert und so. Also werktätige Intelligenz, Wissenschaftler, Ingenieure, aber auch Schriftsteller, Künstler und so weiter, die können nicht in nationaler Abgeschlossenheit arbeiten. Das geht alles nicht mehr, das ist vorbei. Sie sind aber auch nicht unbedingt für offene Grenzen, sondern sagen für kontrollierte Aufnahme von Flüchtlingen, was auch Teilen des Monopolkapitals entspricht. Also das ist jetzt durchaus nicht so ein total jetzt was sich gegen die Pläne gegen dieses Monopolkapitals richtet, sondern da gibt's etwas eine Übereinstimmung. Dann ist wieder die Frage, stimmen wir damit überein oder haben wir einen anderen Standpunkt? Also was ist der Standpunkt des Proletariats? Da hilft uns wieder Lenin sehr weiter. Der sagte, es besteht kein Zweifel, dass nur äußerstes Elend die Menschen veranlasst, die Heimat zu verlassen und dass die Kapitalisten die eingewanderten Arbeiter in gewissenlosester Weise ausbeuten. Doch nur Reaktionäre können vor der fortschrittlichen Bedeutung dieser modernen Völkerwanderung die Augen verschließen. Eine Erlösung vom Joch des Kapitals ohne weitere Entwicklung des Kapitalismus, ohne den auf dieser Basis geführten Klassenkampf gibt es nicht und kann es nicht geben. Und gerade in diesem Kampf zieht der Kapitalismus die werktätigen Massen der ganzen Welt hinein, indem er die Muffigkeit und Zurückgebliebenheit des lokalen Lebens durchbricht, die nationalen Schranken und Vorurteile zerstört und Arbeiter aller Länder in den großen Fabriken und Gruben Amerikas, Deutschlands und so weiter miteinander vereinigt. Ja, aus diesen Worten Lenins würde ich mal nur eine Schlussfolgerung ziehen. Die Hetze gegen Flüchtlinge ist arbeiterfeindlich. Der kleinbürgerlich-demokratische Kampf gegen diese Hetze nützt der Arbeiterklasse. Jetzt möchte ich was zum Gegenwind, also jetzt einigen Gegenwind gegeben, aber zu einem sehr spektakulären Gegenwind gegen die Unteilbar-Demonstration reden. Die kam von sozialdemokratischer Seite, allerdings nicht der SPD. Die SPD war völlig zerfasert, also da waren SPD-Gruppen da. Nahles und Maas haben sich 5 vor 12 da noch angeschlossen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die SPD-Führung gibt sich nicht mit so Kleinigkeiten ab wie 250.000 Menschen oder so. Also die ist lieber da, wo sowas bewirken kann, wie sie so schön sagen, am Katzentisch der Bundesregierung, wo sie ständig von der CSU auch vorgeführt werden. Also das ist, war jetzt nicht die SPD, die, wie gesagt, da irgendwie ja alles hat laufen lassen, sondern wer, ich komme jetzt dazu, der Bewegung Aufstehen, geführt von und mitgegründet von Lafontaine, unterstützt von Sarah Wagenknecht. Also ich sehe es mal so, wird meistens umgekehrt gesehen, aber ich sag's mal so. Kurz mal zu Lafontaine. Der war ja SPD-Vorsitzender früher, der hat auch den sogenannten Asylkompromiss, wo das Asylrecht fast so bis zur Unkenntlichkeit zerstört wurde. Das war nur mit Zustimmung und Mitarbeit von Lafontaine überhaupt möglich. Lafontaine hat am selben Tag, als Aufstehen sich vorgestellt hat vor der Presse, also mit Sarah Wagenknecht und anderen, hat er ein Interview, ich glaube der Welt oder so, gegeben, wo er nochmal diesen sogenannten Asylkompromiss von 1994 verteidigt hat. Lafontaines Weg in die Linkspartei war auch etwas steinig, weil er gleich am Anfang ziemlich rassistisches Zeug losgelassen hat. Daraufhin gab es einen Proteststurm. Kurz danach, und das ist wieder ganz typisch für ihn, hat er was ganz Revolutionäres gesagt. Da hat er nämlich gesagt, dass die Vereinigung von SPD und KPD zur SED richtig war Also wurde halt dieser ganz, also es ist unglaublich für einen Sozialdemokraten eigentlich. Und also hat damit so zu, also das war immer dieses Rumschwanken von ganz links bis und dann bis zu rassistischen Zeugs und so. Das war auch vorher, wo er noch in der SPD war, sehr typisch für ihn. Gut, also wenn ich sage, das kommt von der Sozialdemokratie, möchte ich allerdings betonen, dass ich die Linkspartei als Gesamtes nicht für sozialdemokratisch halte, sondern dass also sie im Osten aus der PDS heraus eine linke Volkspartei ist, die bestimmte Interessen auch des annektierten DDR vertritt, was immer schwieriger wird und natürlich, das sieht man, zu großen Zerwürfnissen führt. Der Zusammenschluss mit der WASG ging ja von beiden Seiten aus, damit beide ins Parlament kommen. Das hatte den Grund. Im Westen, WASG ist ein ganz großer Teil Sozialdemokratie und ziemlich bestimmend auch. Mit dem ist Lafontaine auch reingekommen. Wie gesagt, da gab es eine massive Störung, die eigentlich ziemlich tragisch war, indem Sarah Wagenknecht erklärt hat, man geht bei Unteilbar nicht mit, weil dort Leute nicht mitgehen können, die gegen ganz offene Grenzen sind und so, was erstmal nicht stimmt, weil die hatten das gar nicht drin in dem Aufruf. Aber es war eben auch, glaube ich, etwas zerstörerisch gegenüber der eigenen Aufstehenbewegung, was sie da gemacht hat. Also eine ziemlich tragische Sache. Was charakterisiert eigentlich Aufstehen, zumindest jetzt nicht die Einzelmitglieder, das ist ganz bunt, diese Anhängerschaft, sondern sozusagen von den Initiatoren her, das ist Sozialstaat wieder errichten, Standortlogik, daher dieser Nationalismus, also der folgt da draus. Sie sind auch potenzielle Bündnispartner, muss man sagen. Nur im Fall, wenn es gegen Asylrecht, gegen Migration geht, dann muss man sagen, dann hilft nur Isolation. Wobei sie eben das diesmal selber besorgt haben, die Isolation, da brauchte keiner mehr was dazu zu tun. Wenn sie eben nur für den Erhalt der bürgerlich-demokratischen Republik arbeiten, oder Lafontaine sowas wie die Einheitsparteisache loslässt, dann kann man eben sie unterstützen und wenn sie unter chauvinistischen Losungen doch gehen, dann ist es auch wichtig, da einzugreifen. Das ist also was anderes, als wenn Faschisten solche Losungen bringen, da gibt's nur draufhauen. Wenn solche, also auch so eine Abart Sozialdemokratie das macht, dann heißt es zu versuchen zu überzeugen oder das irgendwo anders hin zu drängen. So, jetzt kommt die Frage, wo nützt Unteilbar nicht? Ja, das kommen jetzt negative Sachen. Ich will euch erstmal nur was Schönes zeigen. Gehört gar nicht hierher, aber... Gut, jetzt mache ich mal weiter. Also, wie gesagt, die Unteilbar-Demonstration war eine Reaktion auf die Ereignisse in Chemnitz, also wo es ja darum ging, dass jemand getötet worden ist von einem Flüchtling. Und das ist so, dass das einfach nur eine Reaktion auf Chemnitz war, auf diesen braunen Mob, was leider irgendwie dann immer beinhaltet Stimmung gegen den Osten. Also die sind braun und so. Selbst wieder auch bei Europa, weil die Landkarten schaurig und so weiter. Das ist äußerst schädlich. Also das ist ein Chauvinismus auch gegen die DDR. Das ist das Schlimme, weil der drinne sitzt, weil ja der auch immer propagiert worden ist. Ne? Das kommt also die Nazis in der DDR, die kommen aus der DDR, aus den Strukturen und weil die gemeinsam schon die Kinder top sitzen mussten und so, also diese angeblichen Ursachen. Wir können das jetzt hier, also haben sicher nicht den Platz zu diskutieren, was die Ursache für die faschistische Bewegung im Osten ist. Aber was eigentlich da fehlt bei dieser Demonstration oder gerade auch bei Westdeutschen, der Chauvinismus ist eben gepaart mit Gleichgültigkeit gegen die DDR und was aber heißt Verwerfen der antifaschistischen und antimilitaristischen Traditionen und Werte der DDR. Das ist also wesentlich schlimmer als der Hass zwischen Preußen und Bayern oder so. Das ist also was ganz anderes und was sehr Übles, wogegen man irgendwo versuchen muss zu kämpfen. Das Zweite, was ich meine, was ein Manko war, also diese allgemeine Unterschätzung der CSU. ich sage nachher, wo sie durchbrochen wurde, aber sie wurde auch von einzelnen Menschen durchbrochen, aber sehr, sehr wenig. Und die Unterschätzung auch der staatlichen Vorbereitungsschritte zum Faschismus, die auch sehr eng mit der CSU zusammenhängen in Bayern sowie auch in der Bundesregierung. So, jetzt komme ich dazu. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich hier noch was? Nee, noch nicht. Also was haben wir zu tun? Die Widersprüche zu untersuchen, voranzutreiben, deutlich machen. Der Kampf um Demokratie hat direkt günstige Wirkung aufs Proletariat. Das möchte ich nur am Beispiel der Notstandsgesetze bis 1968, wo dieser Widerstand, dieser große kleinbürgerliche Widerstand einfach eine gute Wirkung aufs Proletariat hatte, auch zu einzelnen Streiks geführt hat gegen die Notstandsgesetze, obwohl der DGB ja Streik abgelehnt hat, da es trotzdem Streikbetriebe gab und für die Arbeiterklasse das ausgesprochen nützlich war, trotz des Widerstands des Reaktionären des DGB dagegen. Und dieser Kampf wird immer mehr zum Friedenskampf, je größer die Kriegsgefahr wird. Das möchte ich nochmal betonen. Also der führt zur Störung der Kriegsvorbereitung ins deutschen Imperialismus, weil die Faschismus heißen. Antikapitalistische oder antimonopolistische Haltung bei rebellischen Kleinbürgern einzufordern, halte ich für falsch, sondern man muss demokratisch antifaschistische Haltungen einfordern, die objektiv zu einer antikapitalistischen, gegen die faschistische Option der Monopole gerichtete Aktivität werden kann und damit den ihren bestmöglichen Beitrag zum Frieden geben kann. Ich finde eben auch falsch die Losung, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Wer gegen Faschismus kämpfen will, soll nicht vom Faschismus schweigen, meine ich. Und den Kapitalismus dann anzugreifen, ist dann auch unsere Sache.
Kannst du den Satz nochmal wiederholen, den letzten? Wer soll wen nicht?
Das ist dieser Satz, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Ich glaube, das ist von Horkheimer oder so. Ja. Und der wird gerne benutzt, um unter sich zu bleiben, meiner Ansicht nach, und ist aber unnütz. Ich meine, wer gegen den Faschismus kämpfen will, aber vom Kapitalismus einfach noch nichts weiß, der soll aber nicht schweigen, der soll den Faschismus verurteilen und bekämpfen. So. Ich möchte ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Aktion bei Onthalber zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr alles lesen könnt, ich lese mal vor. Ossis gegen rechts, Faschisten gehören in den Knast und nicht ins Parlament und nicht die CSU vergessen. Das ist vom Verein Unteilbares Land. Und ach Scheiße. So, ihr seid ganz schön gemein. Gut, also von Verein Unentdecktes Land. Es war ein großes Erstaunen eigentlich, wie sehr das begrüßt worden ist. Also wie sehr dieses Transparent und die Verteiler der Plaketten und so belagert worden sind. Das war also wirklich ein Riesenerfolg. Und zwar beides. Ossis gegen rechts war ein Erfolg und nicht die CSU vergessen. Also dass sie auch im Knast gehört, war auch ein Erfolg. Fanden die Leute wirklich sehr richtig und so. Es gibt eine Website, Textland, das ist eine Seite der Literaturszene. Da findet man unter einem Foto der Demonstration diese Worte: Als wir einmal wirklich viele waren, sah Luxaruna den Banner Ossis gegen rechts und da dachte sie, die können Revolutionen. Ja, jetzt wollte ich mal dazu was sagen. Revolution können, Revolution lernen. Das heißt, die Widersprüche der potenziellen Bündnispartner analysieren. Das sind alle, die für den Erhalt der bürgerlichen Demokratie beziehungsweise gegen den Faschismus eintreten, wie arbeiter- und friedensfeindlich sie sich auch sonst schon gezeigt haben. Also auch diejenigen, die zum Beispiel für Jugoslawienkrieg mitgemacht haben und so weiter, die im Nur gegen US-Imperialismus und so weiter sonst vorgehen. Das demokratische Kleinbürgertum weder mit Verachtungsstrafen noch sich ihm anpassen und unterordnen, dem proletarischen Standpunkt herausarbeiten und entsprechend Einheit und Widerspruch zu praktischer, antifaschistischer, antimilitaristischer, revolutionärer Tätigkeit werden lassen. Das ist es, was wir heute mit unseren schwachen Kräften tun können und tun müssen. Danke.